Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Senderei Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Viele Eltern machen sich heute Sorgen um die Zukunft ihrer Kinder, gerade im Hinblick auf die Anforderungen eines globalisierten Arbeitsmarktes und die steigende Unübersichtlichkeit unserer Lebensverhältnisse. Welche Schule bereitet unser Kind optimal auf diese Anforderungen vor? In welchem Schulsystem könnten sich die Gaben und Talente unseres Kindes in bester Weise entfalten? Welche Art der schulischen Bildung lässt unser Kind leicht und ohne Stress und ohne Angst lernen? Gibt es Alternativen zum herkömmlichen PISA-geschockten G8-Schulsystem? In diesem Zusammenhang, da fällt oft der Begriff der Montessori-Pädagogik, die ja mancherorts schon im Kindergarten ansetzt. Was und wie wird dort gelernt? Was also ist anders an den Montessori-Schulen? Warum ist das gängige Schulsystem hinterfragenswert? Wäre eine Montessori-Schule etwas für mein eigenes Kind oder auch für uns als Eltern? Das ist das Thema in unserer heutigen Lebenshilfe Montessori, das Richtige für mein Kind. Zu Gast im Studio sind die Autoren des gleichnamigen Buches, Ingeborg und Dr. Müller-Hohagen. Grüß Sie Gott, herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute bei uns in der Lebenshilfe sind.
Ja, hallo, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich darf Sie unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen. Ingeborg Müller-Hohagen ist Grund- und Hauptschullehrerin. Sie war über 25 Jahre als Lehrerin und Rektorin an Montessori-Schulen tätig. Sie ist nun im Vorstand des Montessori-Landesverbandes in Bayern tätig und sie ist Lehrbeauftragte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und auch an der Universität Augsburg. Dr. Jürgen Müller-Hohagen, er ist Psychologe, er leitet seit 25 Jahren eine Erziehungs- und Familienberatungsstelle in München. Soweit alles richtig? Habe ich was vergessen?
Das ist alles okay.
Sehr schön. Fangen wir einfach gleich direkt an. Was ist denn überhaupt für alle, die noch nie von Montessori gehört haben, was ist eigentlich der grundlegende Unterschied zwischen Montessori-Schulen und zu dem herkömmlichen Schulsystem mit Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium? Was ist da der grundlegende Unterschied, bitte?
Ja, der grundlegende Unterschied ist ein anderer Weg des Lernens. Lernen findet anders statt als an den herkömmlichen Schulen. Die Montessori schreibt in ihrem Buch Das kreative Kind, ich zitiere einmal, das Kind ist nicht ein leeres Gefäß, das wir mit unserem Wissen angefüllt haben und das uns so alles verdankt. Nein, das Kind ist der Baumeister des Menschen. Und es gibt niemanden, der nicht von dem Kind, das er selbst einmal war, gebildet wurde. Das ist so die Basis für die Arbeit an einer Montessori-Schule. Wir gehen davon aus, dass in jedem Kind Potenziale sind, Potenziale, die sich entwickeln wollen. Und wir als Erwachsene sind sehr, sehr wichtig, eine vorbereitete Umgebung zu schaffen, damit das Kind selbstständig und von sich her motiviert lernen kann. Insofern sieht es an einer Montessori-Schule ganz anders aus als an einer anderen Schule.
Was sieht denn da anders aus?
Man kommt hinein und es ist gerade sogenannte Freiarbeit. Und da sitzt ein Kind auf dem Boden und arbeitet mit einem Material. Zwei andere hocken in der Ecke und diskutieren über ein Buch. Ein drittes Kind sitzt auf dem Tisch und schreibt. Jedes Kind macht etwas anderes. Jedes Kind macht das, was es ihm gerade wichtig erscheint.
Wer jetzt da reinkommt, der sagt, ja, was ist denn das für Chaos?
Ganz genau. Das erleben wir oft an den Schulen, dass Erwachsene, die das in ihrer Kindheit nicht erlebt haben, einfach staunen und erst mal denken, ja, was ist denn hier los? Bis sie dann, wenn sie länger hospitieren, merken, das Ganze hat eine feste Struktur und das Kind ist aber derjenige, der entscheidet, was es lernen will. Also das Kind als Baumeister und wir Erwachsenen als Helfer, Begleiter und Vorbereiter für die Umgebung.
Da muss man jetzt gleich einhaken.
der Moderator dieser Sendung hat Grundschule und Gymnasium durchgemacht und hat immer vorgegeben bekommen, was er zu lernen hatte. Wie kann das überhaupt bitte schön funktionieren, dass ein Kind selber weiß, was es jetzt lernen will? Wie kommt es denn dann überhaupt dazu, dass es Lesen und Schreiben, Addieren und Subtrahieren lernt? Ich meine, von sich aus hat doch keiner Lust auf Mathe, oder?
Ja, das denken Sie, weil Sie diesen Weg nicht gegangen sind. Die Montessori sagt, jedes Kind will lernen. Und ich finde, wir können das bei kleinen Kindern sehen. Wenn sie die Welt erobern, bei ganz kleinen Kindern, wie sie interessiert sind, immer mehr zu lernen, immer mehr von der Welt zu erfahren. Und oft wird das dann durchschnitten, indem wir als Erwachsene dem Kind sagen, mach das, mach das, mach das. Aber an der Montessori-Schule wird dieser Weg nicht durchschnitten, sondern es gibt die Möglichkeit, dass die Kinder von sich aus entscheiden, ich will jetzt das lernen und ich will jetzt das lernen.
Herr Dr. Müller-Hohhagen, das hört sich nach dem Stichwort Motivation an. Wie ist denn überhaupt, ich kann mir das ganz schwer vorstellen, dass ich gehe immer von mir selber aus. Wie hätte man mich motivieren können, dass ich Lust auf ein bestimmtes Fach habe?
Ich würde gerne noch vorher ein bisschen was anderes sagen. Wenn ich meiner Frau jetzt so zugehört habe, dann könnte ich mir vorstellen, dass Zuhörende jetzt sagen, oh, das klingt aber danach, die ist so überzeugt davon und so auf der Linie dieser Montessori, das klingt ja fast nach einer Heilslehre.
Ja.
Und ich habe selbst mal eine Montessori-Schule besichtigt und weil ich da in der Gegend war mit Verwandten, die überlegten, ihr Kind dahin zu geben, und dann wusste ich auch nicht, ja, was ist das für eine Art von Schule, was machen die jetzt hier genauer? Also jetzt Montessori wusste ich, aber da gibt es ja auch Spreu und Weizen, wie überall auf der Welt. Und dann habe ich mich so eingefühlt auch in unsichere Eltern, die da nicht viel wissen und dann denken, ja, oh Gott, oh Gott. Ja, da möchten wir ja auch ansetzen und möchten nicht solchen Eindruck vermitteln. Und deswegen, das, was meine Frau gerade gesagt hat, etwa auch bei den kleinen Kindern, das etwa erlebe ich auch in Nicht-Montessori-Einrichtungen, etwa in den Münchner Kinderkrippen, die pädagogisch sehr, sehr gut entwickelt sind, und was die Kinder für kleine Persönlichkeiten sind. Wie sie wirklich, und da kommt es jetzt auf die Frage mit der Motivation, wie sie ihr eigenes Ding machen, wie die Umgebung so da entwickelt ist, ohne dass man es oft so merkt, als man nur hineinschaut, sodass die Kinder sich mit ihren Möglichkeiten dort ausleben können. Und das ist mit der Motivation, wenn man beim eigenen ansetzen kann, bei dem, was jetzt gerade in dem zweijährigen Kind oder in dem Grundschulkind ist, was es gerne machen möchte, oder im späteren Kind, ob es nun gerne lesen möchte oder weil es sich so für Bücher interessiert oder lieber rechnen oder eher draußen in der Natur etwas suchen. Wenn man da ansetzen kann oder wenn das Kind dort ansetzen kann, dann ist es motiviert, weil das entspricht seinem inneren Programm, dem, wo es jetzt gerade steht. Wir kommen noch später darauf, was es dafür aber auch braucht. Das ist der Kernpunkt. Lass ich es erstmal so weit stehen.
Interessant ist vielleicht noch zu wissen, dass an den Montessori-Schulen nicht nur ein Jahrgang von Kindern in einer Klasse ist, sondern dass es eine Altersmischung gibt. Das heißt, die erste bis zur dritten Klasse oder andere Mischung, erste bis zur vierten Klasse sind in einem Klassenraum und bilden auch eine Klassengruppe. Das heißt, die kleineren Kinder, die jüngeren, die werden einfach motiviert dadurch, dass sie sehen, die Großen können schon lesen, die Großen können schon schreiben, die rechnen schon auf Papier. Das will ich auch können. Das ist auch sehr motivierend für diese Kinder.
Meine persönliche Erfahrung mit den älteren Kindern in der Grundschule war immer die, dass die mich verprügeln, weil ich jünger war. Wie verhindert es das Montessori-Prinzip?
Ja, also ich denke, Achtsamkeit dem anderen gegenüber ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in den Montessori-Einrichtungen. Und das versuchen wir Erwachsenen den Kindern vorzuleben.
Ist es das, was Sie Erziehung zum Frieden nennen, ja, in dem Kontext?
Ja, das kann man wirklich sagen. Das können wir dann auch noch mal ausführlicher besprechen. Es ist einfach so, dass es einer Montessori-Klasse sehr friedlich zugeht. Und wir haben viel weniger Probleme mit Gewaltbereitschaft, als es andere Schulen haben.
Wie kann ich mir denn jetzt den Montessori-Lehrer vorstellen? Was macht der? Wie greift der ein? Wie lenkt der? Oder ist er der Löwenbändiger? Damit nicht die einen sich um die Bücher klopfen, die gerade was lesen wollen, und die anderen stürmen in den Wald. Ich rede jetzt mal bewusst in Klischees und überzeichneten Bildern. Aber was macht dann der Lehrer in diesem Kontext?
Ja, der Lehrer muss umsteigen, so nenne ich das einfach mal. Genauso wie die Eltern auch umsteigen müssen, wenn sie ihr Kind an eine Montessori-Schule bringen. Das heißt, ich muss aus der Haltung des aktiven Menschen, der genau bestimmt, was zu tun ist, heraustreten, muss mich zurücknehmen, in die Beobachterhaltung gehen und überlegen, wie kann ich dem einzelnen Kind helfen, seinen Lernweg zu gehen. Also als Helfer, als Begleiter und nicht als Macher. Die Montessori sagt, der Erwachsene muss passiv werden, damit das Kind aktiv werden kann. Passiv heißt dann nicht nichts tun, sondern das heißt beobachten, aber sich zurücknehmen und Kinder in ihrem Prozess nicht unterbrechen und nicht stören.
Wie benotigt denn jetzt dann die Fähigkeiten eines Kindes?
Ja, das geht natürlich dann nicht mehr mit Ziffernoten. Und insofern haben wir da im Landesverband Bayern ein kategorisiertes System entwickelt, ein Beobachtungssystem, das sehr, sehr differenziert Auskunft gibt über die Leistungen der Kinder.
Geben Sie mal ein Beispiel. Wie kann ich mir, ich bin jetzt Vater eines Montessori-Kindes und bekomme so etwas wie ein Zeugnis. Wie kann ich mir da sozusagen ein Bild machen? Wie weit ist mein Kind? Was kann's? Hoppla, es hat in Mathe eine 4. Dann weiß ich genau, jetzt muss ich aber loslegen mit Nachhilfe oder mir abends mehr Zeit nehmen. Wie sieht so eine Beurteilung aus? Was steht da drin?
Ja, also es gibt für ein Fach nicht nur eine Zeile, ja, sondern eine ganze Seite. Und in dieser Seite werden die Lernziele beschrieben. Und es gibt ein vierstelliges Bewertungssystem, Beobachtungssystem. Und man kann da ankreuzen, wo das Kind steht. Ob es noch bei den Anfängen ist oder ob es schon qualifiziert eine Arbeit lösen kann. Das ist sehr interessant, wenn man das mit Eltern bespricht, weil die Eltern finden das sehr, sehr interessant und viel genauer, als wenn ich da in Deutsch meinetwegen oder in Mathematik eine 4 da stehen habe. Da weiß ich nicht, kann das Kind zum Beispiel in Mathematik gut kopfrechnen? Oder kann es schriftlich nicht viel, oder kann es die Division vielleicht gut und die Multiplikation nicht, das weiß ich alles nicht. Das kann ich aber in dem Beobachtungsbogen, wir nennen das Informationen zum Entwicklungs- und Lernprozess, da kann ich das ganz genau sehen, wo die Stärken und wo die Schwächen sind bei einem Kind.
Und da möchte ich noch fortsetzen, das hat mich so fasziniert, vor vielen Jahren jetzt schon, als meine Frau mir das so abends bei unserem Wein, den wir da trinken gerne, erzählte, zum ersten Mal hatte ich das dann gehört, dass sie mit diesen Itzels, so nennt sich das, mit diesen Informationen, dass sie die den Schülerinnen und Schülern in der, ich weiß nicht, 5., 6. Klasse war es damals, gegeben hat zuerst, dass die sie ausgefüllt haben auch. Oh Wunder, also nicht nur Lehrer, Lehrerin.
Moment, also das Kind selber schreibt auch sein Zeugnis, also eine Frage der Selbsteinschätzung?
Ja. Ganz genau, das Kind kreuzt dort an, was es meint, was es jetzt eben beim, nur weil meine Frau es gerade ansprach, beim Kopfrechnen oder beim schriftlichen Dividieren oder was auch immer, wo es dort steht. Und das Faszinierende war, und was mich aber sofort psychologisch auch überzeugt hat, die Kinder haben eher sich kritischer gesehen. Ja? Sie haben nicht rumgefeilscht, ja, ich bin doch viel besser, ich bin doch viel besser, sondern sie haben sich kritisch gesehen. Sie haben gesagt, nein, das und das kann ich nicht. Meine Frau hat sich mit ihnen eben zusammengesetzt, sie haben verglichen, meine Frau hat es ausgefüllt, die Kinder und Jugendlichen haben es ausgefüllt. Und dann haben sie miteinander verhandelt, was ist denn nun jetzt das richtige Kreuzchen? Das konnte sein, dass ein Kind sagte, nein, also ich bin da eigentlich schlechter. Und dass meine Frau sagt, ja, dann wollen wir mal schauen, ob du das nicht doch kannst. Und am Ende hat das Kind vielleicht gesagt, oder Jugendlicher, du hast recht. Ich bin da jetzt doch besser, als ich dachte. Und das ist faszinierend. Und das geht. Und nicht nur bei einzelnen Kindern.
Das machen also auch Kinder in der ersten Klasse, frage ich jetzt mal so, sind dazu fähig, sich da so einzuschätzen?
Ja, manche Kinder in der ersten Klasse können ja noch gar nicht lesen. Denen lesen wir das dann vor. Und das ist wirklich umwerfend, wie auch ganz kleine Kinder in der ersten Klasse das schon können. Dass sie genau sagen können, das kann ich und das kann ich aber noch nicht so gut. Da muss ich noch was lernen.
Wie sehen denn die Hausaufgaben in einer Montessori-Schule aus? Lernt heute das Buch von Seite 5 bis Seite 10 oder rechnet die Aufgaben 3 bis 5?
Ja, wunderbare Frage.
Es war mir immer ein Horror in der Schule.
Ja, ja. Auch.
Ja. Ja. Also, die Hausaufgaben sind in der Montessori-Schule die verpflichtenden Hausaufgaben tabu. Und zwar deshalb, weil sie ja vom Lehrer aufgegeben werden und nicht der Motivation der Kinder folgen. Das ist auch sehr, sehr überraschend. Ich habe ein Experiment gemacht in Düsseldorf an einer Hauptschule und hatte dort einmal die Möglichkeit,
also eine staatliche Hauptschule.
Eine staatliche Hauptschule, dort einmal die Möglichkeit, wirklich dieses Experiment Schule ohne Hausaufgaben durchzuführen. Und die Überraschung war, dass es in der ersten Woche natürlich niemand Hausaufgaben gemacht hat, weil sie alle heilfroh waren, dass sie mal nichts machen mussten.
Die haben gejubelt wahrscheinlich, ja.
Die haben gejubelt und wir hatten aber die Vereinbarung getroffen, dass sie in einem pädagogischen Tagebuch aufschreiben sollten, was sie am Nachmittag gemacht haben. Und wenn sie nichts gemacht haben, sollten sie schreiben, nichts getan oder so.
Fußball gespielt oder?
Ja, genau. Okay. Das haben sie auch gemacht. Und dann so in der zweiten, dritten Woche fingen sie an zu arbeiten, freiwillig. Haben sich welche getroffen am Nachmittag und haben Referate geschrieben oder haben auch Aufgaben Mathematik oder andere Aufgaben gemacht. Das war für mich eine wahnsinnig überraschende Erfahrung und die hat sich dann gedeckt, als ich nach München kam, dass das an der Montessori-Schule eben üblich ist, dass es nur freiwillige Hausaufgaben gibt und dass Wunder passiert, Kinder und Jugendliche arbeiten freiwillig nachmittags, wenn sie das Gefühl haben, da möchte ich noch weiterarbeiten. Ich habe morgens etwas angefangen, das habe ich noch nicht zu Ende gebracht, das will ich zu Ende führen. Oder große Referate mit Freunden zusammen. Das passiert schon in der Grundstufe, das passiert dann auch in der Sekundarstufe. Also das ist wirklich wunderbar und da ist ein wirklicher Lernerfolg dann sichtbar, weil die Sache, die sie bearbeiten, freiwillig gesucht ist und sie wirklich an Dingen arbeiten, die sie wirklich brennend interessieren.
Und ich kann hinzufügen, ich war beim Klassenabend dabei mit dieser Klasse 20 Jahre später, damals, als das geschehen war, waren wir noch gar nicht zusammen. Und da hat ein Schüler, ich wusste gar nichts, dass es in der Klasse so gewesen war, ein Schüler hat mir das intensiv erzählt, wie das für ihn war.
Der war schon 30 dann, ne?
30, was hat er dann erzählt?
Er hat erzählt, das war das Wichtigste in seinen ganzen 9 Jahren Grund- und Hauptschule. Und natürlich, dass er zuerst...
Also diese eine Erfahrung, dass sie sich selbst irgendwann freiwillig Hausaufgaben stellen.
Ja, ganz genau. Und dass da zuerst war, juppidu, also wir müssen ja nicht mehr diesen ganzen Mist, super. Und dass dann was kam, natürlich auch die Frage, ja, wir wollen ja was und wir wollen ja was im Leben schaffen, wir wollen auch, ja, wir wollen ja was hier erreichen oder was mehr lernen, was wissen. Und dann sind sie auf die Idee gekommen, nach 3, 4 Wochen, zuerst stand immer nur drin, nichts gemacht, gar nichts, überhaupt nichts gemacht und so. Und dann haben sie natürlich meine Frau beobachtet, wie die reagierte und wann die zusammenbrach und das Kreischen angefangen hätte oder irgend so etwas dann, ja. Und jetzt aber Druck gemacht hätte, das ist aber nicht erfolgt. Und so kam sie dann auf sich selber. Und dann kam sie drauf, sagte er, ja, dann haben wir uns zusammengetan. Haben wir nachmittags, wir haben ein Referat oder so etwas gemacht oder einer hat dem anderen was gezeigt, ja. Da sind wir auch miteinander mehr zusammengekommen. Ja? Das war spitze. Und zwar, wir waren völlig fertig dann, dass ihre Frau nach diesem Schuljahr da nach München gegangen ist aus privaten Gründen. Also das war wirklich das Highlight für uns der ganzen Schulzeit mit dieser Erfahrung da. Und das hat aber auch weitergewirkt, sagte der. Er ist ein erfolgreicher Geschäftsmann geworden. Das wirkt bei mir bis heute. Das möchte ich Ihnen, dem Ehemann dieser früheren Lehrerin, einfach mal so erzählen.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb, liebe Hörerinnen und Hörer, heute mit dem Thema Montessori, das Richtige für mein Kind. Wir sind im Gespräch mit Ingeborg und Dr. Jürgen Müller-Hohhagen. Sie sind Buchautoren des gleichnamigen Buches und wahre Montessori-Kenner. Nach der Musik, da sprechen wir ein bisschen über, wer war denn überhaupt die Gründerin der Montessori-Schulen? Welches Menschenbild steckt dahinter? So viel nach der Musik. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb, heute mit dem Thema Montessori, das Richtige für mein Kind. Wir sind mitten im Gespräch mit Ingeborg und Dr. Jürgen Müller-Hohhagen. Sie sind Autoren des gleichnamigen Buches und Montessori-Kenner. Wir haben gerade darüber gesprochen, ja, wie sieht so ein Alltag an einer Montessori-Schule aus? Wir haben gehört, es gibt keine Noten, keine Hausaufgaben, altersgemischte Klassen. Für mich als Schüler an einer baden-württembergischen Schule hörte sich das wie das wahre Paradies an. Jetzt wollen wir uns einfach mal auch der Gründerin der Montessori-Schulen zuwenden. Können Sie uns ein bisschen was erzählen? Wer war denn die Frau Montessori, die das ja aufgrund deren Ideen das alles entstanden ist?
Ja, die Maria Montessori wurde 1870 in Chiaravalle in Italien in den Marken geboren. Und ihr Geburtshaus steht auch heute noch dort. Darin ist ein ganz kleines Museum. Und die kleine Stadt Chiaravalle ist ganz stolz auf diese große Frau, die aus dieser Stadt hervorgegangen ist. Sie hat sich ganz früh schon für Mathematik und Naturwissenschaften interessiert und hat dann, als sie ihr Abitur gemacht hatte, einschreiben wollen für die Medizin. Sie wollte Ärztin werden. Das war in der damaligen Zeit gar nicht selbstverständlich. Es gab keine weiblichen Ärzte. Es gab nur Männer in dem Beruf. Und sie hat gekämpft und gekämpft. Und zwar war das so schwierig, weil sie beim Sezieren nicht mit Männern in einem Raum sein durfte als Frau.
Beim Sezieren von Leichen,
ja,
in der Ausbildung.
Genau. Dann hat Maria Montessori gesagt, wenn ich da nicht dabei sein darf, dann mache ich das nachts allein. Und das hat sie dann auch durchgesetzt. Und sie war die erste weibliche Ärztin Italiens. Sie ist dann in der Psychiatrie in Rom gewesen als Assistenzärztin und hat dort gesehen, wie Kinder das Brot, was sie zum Essen bekamen, zerknüllten, mit Spucke vermischten und kleine Figürchen gebaut haben. Sie haben es nicht gegessen, sondern die haben sich Spielzeug damit gemacht. Die Krankenschwestern waren furchtbar erregt und haben gesagt, das ist ja Wahnsinn, das gibt's doch nicht. Maria Montessori hat es aber gedeutet, diese Kinder brauchen etwas zum Spielen, zum Lernen. Und das war die Geburt ihrer Idee, man muss Kindern Material in die Hand geben, damit sie daran lernen können. Und das hat sie dann auch später verwirklicht. Sie ist als Assistenzärztin dann weiterhin interessiert gewesen an Pädagogik und hat gesagt, wir müssen Kindern nicht nur medizinisch helfen, sondern auch pädagogisch. Sie hat sich dann nochmal eingeschrieben, hat nochmal Philosophie, Pädagogik studiert in Rom und hat im Jahre 1907 eine Casa dei Bambini in Rom errichtet. Und zwar hat ein italienischer Ingenieur, Talami, ihr das Geld dazu gegeben, in einer Armensiedlung in Rom eine Schule zu errichten.
Ein Haus für Kinder.
Ein Haus für Kinder, genau. Und dort begann der Siegeszug der Montessori-Pädagogik. Dass die Kinder in dieser Casa dei Bambini wahnsinnig schnell und gut gelernt haben mit Material, was die Montessori aus Materialien, die zwei französische Ärzte, Itard und Seguin, entwickelt hatten.
Was für Materialien waren das? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das waren Würfel, das waren Perlen, das ist praktisch vermaterialisierte Abstraktion. Also man sieht das Zehnersystem in Perlen, man kann den Einer, den Zehner, den Hunderter, den Tausender sehen. Der Tausender ist ein Würfel mit 1000 Perlen, der Hunderter
10 mal 10
ist
mal
eine
10.
Fläche, ja. Genau. Und das ist im Grunde hochinteressant, dass Kinder auch heute noch an solchen Materialien wahnsinnig gut und sehr gründlich lernen können. Und ich muss auch sagen, auch ich habe zum Beispiel ein Abitur in Mathematik gemacht mit einer 2. Ich habe aber die Zusammenhänge der Mathematik damals nicht verstanden.
Das ich kann einfach ich bestätigen, das ist heute noch manchmal schwierig im praktischen Leben.
Ja, und zwar habe ich da einfach, ich hatte ein gutes Gedächtnis und habe die Lernwege, Rechenwege habe ich nachgemacht. Ich habe es aber nicht verstanden. Ich habe die Philosophie der Mathematik erst in meinem Montessori-Kurs, den ich dann als Teilnehmerin gemacht hatte, verstanden. Also das ist auch bei Kindern sichtbar, dass das Lernen mit dem Material, gerade auch in der Mathematik, viel erfolgreicher ist, weil Kinder sehen und spüren und fühlen, was eigentlich ein Zehner ist, was ein Hunderter ist und ein Tausender ist und was die Rechenoperationen sind. Ja, aber zur Montessori weiterhin, also es ist einfach so, dass sie wahnsinnig bekannt wurde in der Welt und dass sie eigentlich in der ganzen Welt herumgereist ist. Sie ist in den USA gewesen, dreimal 1910.
Also sie hat dann gar nicht mehr so als Ärztin gearbeitet, nein, sondern hat sich wirklich hat dann einfach dieser Pädagogik auch verschrieben.
Ja, genau. Mhm. Sie hat gesagt, also Ärzte gibt es viele, aber Pädagogen gibt es nicht so viele, die was gefunden haben, was sie herausgefunden hat. Nämlich, was ich vorhin schon gesagt hatte, dieses, dass die Kinder von sich aus lernen wollen und man ihnen nur die vorbereitete Umgebung schaffen muss.
Und wann gab es denn zum Beispiel jetzt in Deutschland so die ersten Montessori-Schulen?
Ja, die gab es also schon in Jahre, ja, 30, vor 30 gab es die schon. Mhm. Die wurden aber dann durch die Nazi-Herrschaft wieder geschlossen.
Passten nicht ins System hinein.
Genau. Mhm. Und die Bücher von Maria Montessori wurden 1933 verbrannt. Und da gab es dann eben dieses Loch in aller Reformpädagogik, nicht nur in der Montessori-Pädagogik, durch das Dritte Reich. Und erst nach dem Krieg hat sich dann in Deutschland diese Montessori-Bewegung, so ähnlich wie die Waldorf-Bewegung, auch weiter etabliert.
Und nur um noch eben noch zurückzugehen kurz, um 1910 war das eben die Sensation, besonders in den USA, ja, das Kind, was von sich aus lernt, das passte in die neue Welt mehr als in die alte und hat dort also wirklich zu ganz einer großen Aufmerksamkeit schon damals geführt, auch später dann noch.
Was ist so das Menschenbild, das hinter der Pädagogik von Maria Montessori steht?
Ja, die Maria Montessori war eine sehr gläubige Frau, eine sehr religiöse Frau, die den Menschen als ein Geschöpf Gottes sah und die auch den Auftrag formuliert hat, und zwar in Kongressen. Zum Beispiel war da sehr wichtig ein Kongress 1937 in Kopenhagen zum Thema Erziehung zum Frieden. Da hat sie davon gesprochen, dass die Menschen den Auftrag haben, die Schöpfung Gottes fortzusetzen. Und zwar, dass sie die Natur und den Kosmos nicht ausbeuten sollen, sondern dass sie dafür sorgen sollen, dass alles in einem guten Zustand für die weiteren Generationen weitergegeben werden kann. Und ich habe heute Morgen noch mal in dem Buch Kosmische Erziehung von ihr geblättert und fand darin das Zitat über den Menschen: Er ist orientierungslos und besitzt keine Kontrolle über seine eigene Schöpfung. Und wenn ich das lese, denke ich sofort an Japan und sehe, dass die Montessori fast eine seherische Gabe hatte, so etwas in dieser Zeit 1937 schon zu formulieren. Insofern ist das ein sehr wichtiger Punkt, die Achtung vor der Schöpfung, die Achtung der Menschen, auch vor dem anderen Menschen und diese gemeinsame Aufgabe. Und sie sah in der Erziehung eine Möglichkeit, die Kinder dazu zu bringen, dass sie friedlich miteinander umgehen, dass sie achtsam miteinander umgehen und dass sie Konflikte, die es ja immer gibt, auf einem menschlichen, friedlichen Weg lösen können.
Herr Dr. Müller-Hohagen, wie bestätigt eigentlich die Hirnforschung die Ansätze, die Maria Montessori eben an der Wende des letzten Jahrhunderts entdeckt hat? Inwieweit wird das eigentlich bestätigt? Wir hatten vorhin eben das mit den Würfeln, mit den Formen, Zehnersystem, Hunderter und Tausender. Inwieweit wird sowas von der modernen Hirnforschung heute bestätigt oder widerlegt? Was können Sie dazu sagen?
Ja, ganz kurz da zur Information dann. Es gibt riesige Fortschritte seit ungefähr 20 Jahren in der Hirnforschung durch neue Verfahren, in denen man so ungefähr sehen kann, wie Informationen dann durch das Hirn laufen und dort verarbeitet werden. Also das ist wirklich ein Quantensprung gewesen. Und wenn ich es hier so in diesem Zusammenhang von dem, was wir besprochen haben, vor allem möchte ich es auf zwei Punkte bringen. Einmal Lernen wird dort sehr betont und es haben sich etliche namhafte Leute sehr Gedanken gemacht um Pädagogik. Lernen wird dort gesehen, ist viel mehr als das, was wir immer unter Lernen verstehen, also dieses schulische Lernen, was Sie ja vorhin aus eigener Erfahrung angesprochen haben, sondern wir lernen dauernd. Ja? Wir lernen, wenn wir jetzt hier sitzen, wir lernen von Fragen, die von den Hörerinnen und Hörern kommen, laden wir sie ja zu ein.
Nummer wird gleich durchgegeben, ja. Keine Sorge, genau.
Ja, genau. Dauernd etwas, wir grasen unsere Umgebung ab nach neuen Informationen, auch nach Informationen, die unser bisheriges Weltbild bestimmen, unsere Sicherheit, wie wir, alles möglich. Und das hat Maria Montessori gesehen. Sie hat das Lernen befreit, den Begriff des Lernens sozusagen aus dem schulischen Korsett, aus diesem engen Korsett, viel zu verengten. Und das ist in der Hirnforschung so. Vielleicht dazu pendant, Angst, ja, ist bei beiden, ja, wird das gesehen. Angst ist etwas, ein bisschen Angst, das hilft uns, ein bisschen Angst vor einer Herausforderung, ein bisschen Nervosität, wenn wir jetzt hier im Rundfunk sitzen. Ja, aber die Angst, die oft an den Schulen herrscht, besonders dann für die Schülerinnen und Schüler, die es schwerer etwas haben. Aus
Prüfungsangst beispielsweise.
Ja, das ist dann die Spitze des Eisbergs. Ich schaffe es nicht, ein bisschen, oh Gott, ob ich das schaffe, das mag ja noch gehen.
Verleiht Flügel manchmal, ja.
Das schon. Aber dieses Übermaß. Und das ist auch in der Hirnforschung. Das kann man im Gehirn sehen, wie das dann in bestimmte Zentren geht. Im Mandelkern, Amygdala. Und dort ist die Panik angesiedelt. Ja? Und wenn Panik ist, dann wollen wir nur noch raus. Dann können wir aber keine Aufgaben lösen. Ja? Das wird von beiden Seiten da gesehen. Und dann das andere. Der Mensch möchte lernen, der Mensch möchte Informationen. Ein bekannter Hirnforscher, der Gerald Hüther, hat es so ausgedrückt, unser Gehirn kann gar nicht anders als Informationen aufnehmen. Dafür ist es gebaut und es ist wie ein Informationsstaubsauger. Ja, und einen Staubsauger muss man saugen lassen und darf dem nicht dauernd sagen, du musst irgendwas ganz anderes machen. Das möchte der Mensch von sich aus. Dafür, hat Dörter so schön geschrieben, ist der Mensch gebaut, zum Informationen aufnehmen, so wie der Gepard zum Rennen, ja, oder der Fisch zum Schwimmen. Das ist ganz spezifisch für uns Menschen. Und das sind die unwahrscheinlich nah beieinander.
Das heißt doch im Grunde, dass Generationen von Menschen im Grunde falsch gelernt haben, wenn ich das jetzt bis zu Ende denke.
Ja, ein bisschen hart ausgedrückt. Es kommt drauf an, wofür sie lernen sollten. Wenn es darum geht, Soldaten oder junge Menschen dafür, ich sage es extra so, abzurichten, dass sie brav als Kanonenfutter in Krieg marschieren, dann ist die alte Methode genau das Richtige. Ja? Rüberzubringen, ihr seid eigentlich überhaupt nichts, ja? Ihr von euch nicht, euren Wert kriegt ihr nur verliehen vom Kaiser oder von wem sonst, später von Adolf Hitler. Und wenn ihr gehorchen ist das, was Menschen einfach machen müssen. Es muss ein paar Menschen geben, die befehlen und die Mehrzahl hat zu gehorchen. Ja, dafür ist die herkömmliche Erziehung geeignet, aber nicht für eine globalisierte Welt, die unübersichtlich ist, in der man sich selber zurechtfinden muss.
Also das heißt, wir haben heute in einer Gesellschaft, wo jetzt Gehorsam und Erziehung zum Soldatentum, wie eben in Kaiserzeit und Nationalsozialismus, da war das angesagt, da war das Ziel sozusagen, dass die Menschen dem Staat bedingungslos gehorchen. Wir haben sozusagen ein Schulsystem aus diesen Zeiten übernommen und führen es eigentlich weiter, aber unsere Gesellschaft verfolgt ja mittlerweile ganz andere Ziele. Niemand will ja heute Kinder zu Soldaten erziehen oder zu blinden Gehorsam, sondern ja, wir wollen unsere Kinder zu reifen, mündigen Menschen in einer globalisierten Gesellschaft ja auch erziehen und haben aber das falsche Schulsystem dafür.
Ja, und natürlich muss man jetzt vorsichtig sein und es gibt hervorragende Pädagogen im herkömmlichen Schulsystem. Es gibt viele Veränderungen darin, das wäre jetzt zu grob. Aber ich möchte auf einen Punkt sehr hinweisen, der mir auch in meiner psychologischen Arbeit so immer wieder auffällt. Es ist, ich sage es mal so hart, es ist verheerend, dass es in den meisten Schulen nur eine einzige Lehrkraft in diesem Klassenraum gibt und nicht zwei, so wie es an Montessori-Schulen üblich ist. Nicht, weil das zu einer Ideologie Montessori gehört, sondern weil man erkannt hat, wenn Kinder sich frei entwickeln sollen nach ihren Möglichkeiten, dann brauchen sie auch vielfältige Anregungen, dann brauchen sie auch, dass hier mehrere Erwachsene sind, die eine Person, die sich um dies kümmert, die andere um jenes. Und als einzelner Mensch in einer Klasse mit 20, 30 oder über 30 Kindern zu stehen, ja, da kann man hervorragende Sachen machen, sei überhaupt nicht bestritten, aber es ist eine grundsätzliche Krux damit. Es führt dazu, dass man doch in erheblichem Maße es so machen muss, alle machen das Gleiche zur gleichen Zeit. Und da fallen diejenigen, die hochbegabt sind, fallen raus, die langweilen sich. Und andere, die aus irgendwelchen Gründen nicht so mitkommen, sind überfordert.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit dem Thema Montessori, das Richtige für mein Kind. Gäste im Studio Ingeborg und Dr. Jürgen Müller-Hohagen. Sie sind Autoren des gleichnamigen Buches und Montessori-Kenner. Wir sind mitten im Gespräch, haben schon viel über die Gründerin gesprochen, darüber, wie es an Montessori-Schulen zugeht, wie dort gelernt wird ohne Angst. Wir haben gehört, dass Angst Lernen auch behindert, dass es das wirklich blockiert und dass eben die Montessori-Pädagogik diese Ängste eben auch auf dem Weg räumt und das selbstständige Lernen. Wir haben gehört, das Hirn ist ein Informationsstaubsauger, dass das dadurch einfach unterstützt und gefördert wird. Und jetzt begrüße ich die erste Hörerin in der Leitung aus Crailsheim, Frau Simon, ich grüße Sie.
Hallo, guten Morgen. Ja, meine Frage ist folgende. Ich bin Gymnasiallehrerin und Mutter von zwei Kindern. Und ich sehe einfach ein Problem, das vielleicht viele Leute an Reformpädagogik sehen, dass am Schluss am Schluss der schulischen Laufbahn ein Mensch herauskommen soll, der einfach seinen Beruf erlernen kann und dann ausüben kann. Und dazu braucht es ja ganz bestimmte Fähigkeiten. Also jeder muss rechnen, schreiben, lesen und noch einige Dinge mehr können. Meine Frage ist daher, wie kann die Montessori-Pädagogik die Kinder dahin führen, dass sie am Schluss eben das objektiv Geforderte dann auch bringen? Wenn ein Kind jetzt einfach keine Lust hat und wir haben alle manchmal keine Lust, irgendwas nicht zu machen, wie kommt ein Kind dann trotzdem dazu hin?
Gut, ich gebe die Frage weiter.
Ja, ich bedanke mich für die Frage, die ist sehr wichtig und die wird uns häufig auch gestellt.
Denke ich mir, ja.
Und zwar ist es so, wir fragen in der Hauptschule, also die Montessori-Schulen sind Gemeinschaftsschulen, sind aber von der Juristerei her einfach als Hauptschulen geführt. Wir fragen dann so in der 8. Klasse, welchen Abschluss möchtest du machen hier in Bayern? Und da sagen dann die Jugendlichen, ja, ich möchte den erfolgreichen Hauptschulabschluss machen oder ich möchte den Quali machen. Das ist der qualifizierte Hauptschulabschluss. Ich nenne das immer das Kleinabitur für Hauptschüler.
Ja, oder sie möchten noch weitergehen.
Oder sie sagen auch, ja, ich will dann später noch weiter lernen. Aber dazu muss man an den Montessori-Schulen in Bayern zunächst mal den Quali machen. Und dann sagen wir diesen Jugendlichen, jetzt will ich dir mal alles zeigen, was du da wissen musst. Und wir bereiten Ihnen das aus und haben da auch verschiedene Bücher und auch Mappen, wo wir diese Aufgaben Ihnen zeigen. Und Sie wählen dann selbstständig aus, ich bin in Mathematik noch ein bisschen schwach, da muss ich mehr tun oder ich muss mehr an der Textanalyse arbeiten und so weiter. So bereiten wir Sie vor. Und wir haben seit vielen, vielen Jahren Erfahrungen mit diesem qualifizierten Hauptschulabschluss. Also ich persönlich habe den als allererste Lehrerin mit Montessori-Schülern der Montessori-Schule Heigelhofstraße, also der Gründerschule von Professor Hellbrügge, gemacht. Das war im Jahr 1983. Und da waren alle Leute erstaunt, dass die 18 Jugendlichen, die da angetreten waren, auch den Quali bestanden. Und jetzt geht es weiter. Heute kann man an Montessori-Schulen auch auf den mittleren Bildungsabschluss vorbereiten. Und wenn man den geschafft hat in der 10. Klasse, kann man auf eine Montessori-Fachoberschule gehen. Da gibt es inzwischen 8 in Bayern. Da kann man nach 2 Jahren das Fachabitur machen und nach 3 Jahren das allgemeine Abitur. Es gibt auch ein Gymnasium, ein Montessori-Gymnasium in Biberkor. Dort kann man direkt auf den Zweig Abitur sich vorbereiten. Und es gibt auch in Deutschland, also in anderen Bundesländern, gibt es Montessori-Gymnasien.
Ja.
Wir haben also sehr, sehr gute Erfahrungen und wir, die Abschlüsse, das weiß auch unser Kultusministerium, die sind sehr, sehr gut. Die Montessori-Schüler sind in der Lage, mit diesem selbstorganisierten Lernen Prüfungen, die ja als externe abgelegt werden müssen, also unter schwierigen Bedingungen, wirklich zu bestehen. Und ja, und was Sie fragen, ist ja auch, wie kommen diese Jugendlichen dann in der Welt, der Berufswelt zurecht? Das ist natürlich so, dass die Wirtschaft inzwischen entdeckt hat, dass es interessant ist, Montessori-Schüler zu nehmen, weil sie selbstständig sind und motiviert sind.
Und ich würde es gerne ergänzen von außen. Ich bin ein kritischer Geist, kein nicht jemand, der nur, weil meine Frau Montessori macht, sagen würde, das ist ja alles gar nicht zu kritisieren. Aber es ist so, ich habe das immer wieder so erlebt, bei meiner Frau, bei anderen, ja, die sind keine Traumtänzer, die meinen nicht, ja, unsere Methode, die macht das alles von alleine und jedes Kind findet dann traumwandlerisch dahin, sondern das, was Sie ja eben so auch benannten als objektive Anforderungen, gut, sind nicht objektiv, sind gesellschaftlich so gegeben, vom herkömmlichen Schulsystem die Aufgaben dann meinetwegen im qualifizierenden Hauptschulabschluss. Aber das sind Realitäten, mit denen man sich auseinanderzusetzen hat, auch wenn manches davon vielleicht nicht so ganz passt. Aber das sind die Realitäten und das ist auch wichtig, dass sich die Schülerinnen und Schüler damit auseinandersetzen und dass sie nicht meinen, ja, daran gehen wir einfach vorbei. Und dieser, ja, ein gewisser Spagat ist das, aber eben Auseinandersetzung mit Realität, aber mit anderen Mitteln. Die Kinder und Jugendlichen können sich selber aussuchen, was möchten sie zuerst. Und wenn sie mal überlegen, mir geht's so, wenn ich vieles zu tun habe in der Arbeit, meinetwegen, und ich kann mir aber auswählen, ich mache erst das, was mir am wenigsten zuwider ist, so mittags, wenn ich eher mein Tief habe, so am frühen Nachmittag, ja, dann rutscht das Ganze nachher und dann mache ich auch das andere weiter. Und so etwas ist einfach für, in den Schulen dann möglich und so, so kommen die mit guter Begleitung, aber auf ihrem eigenen Weg zu diesen Prüfungen.
Frau Simon, Ihre Frage ist soweit geklärt.
Ja, danke, ja.
Herzlichen Dank für den Anruf und Gruß nach Crailsheim.
Dankeschön, Gruß geht zurück.
Wir haben noch den Anruf einer anderen Hörerin bekommen, die fragt, wie man, die Hörerin ist Gymnasiallehrerin, und wie kann man als Gymnasiallehrerin am Beispiel zum Beispiel des Lateinunterrichtes ja Montessori-Pädagogik so einfließen lassen, einflechten in ein herkömmliches Schulsystem, das ja die Montessori-Pädagogik so nicht kennt oder nicht umsetzt. Wie kann man es so einfließen lassen? Jetzt hoffe ich, dass ich der Hörerin gerecht werde, wenn ich die Frage so formuliert habe. Ich gebe sie einfach an Sie weiter.
Ja, das ist natürlich die Frage, wie das Umfeld in der Schule ist. Also ich glaube, dass es schwer ist, wenn ein Lehrer so einen Lernweg beschreiten will mit seinen Schülern. Es ist sicher besser, wenn das eine Gruppe von Kollegen macht, die dann sagen, wir geben Inputs in gewissen Stunden, aber dann geben wir es frei und nennen das dann freie Arbeit und lassen Schüler wählen. Es ist natürlich beim Erlernen einer Sprache wichtig, dass man da auch eine gewisse Logik des Vorangehens beschreitet. Und da wäre natürlich dann die Beratung auch durch den Lehrer nötig. Aber es gibt schon Möglichkeiten, also ich habe auch 9 Jahre Latein gelernt und habe das nur jeweils immer das gemacht, was meine Lehrerin oder mein Lehrer mir gesagt hat. Ich kann mir das ganz gut vorstellen und das machen ja auch Gymnasien in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, dass sie dann eine Form der Freiarbeit geben, in denen Schüler sich gewisse Sachen auswählen können. Und das ist uns beiden sehr wichtig, dieses Motivation zulassen. Das ist sehr, sehr wichtig im Lernweg, dass also die Schüler wirklich das machen, was sie gerade interessiert. Und es ist ja egal, welche Rede ich mir gerade da vornehme, vom Cicero oder was weiß ich, vom Catull oder von wem. Man kann ja verschiedene Dinge gleichzeitig arbeiten. Also dass eben in der Klasse nicht alle das Gleiche bearbeiten, sondern dass sie eben eine Möglichkeit der Auswahl haben.
Genau, und dasselbe habe ich auch gedacht. Ich weiß nicht, wie es heute im Lateinunterricht noch ist, aber wir haben ziemlich lange den Bellum Gallicum durchgenommen und ich habe da nicht sehr viel Interessantes drin gefunden, war nicht sehr kriegerisch veranlagt da. Und wenn aber einige Schüler das machen könnten und andere würden Ovid etwas vorbereiten, andere würden, weiß ich was, also was alles an Texten dort gibt noch, da habe ich viel zu wenig, jetzt merke ich, so im Hinterkopf behalten, weil es mich einfach nicht so angesprochen hat. Ja, das wäre doch super. Und 5 Schüler, Schülerinnen machen dies, 2 andere machen das und tragen sich das gegenseitig vor. Ja, spitze. Dann weiß man auch, wofür man Grammatik braucht. Dann hat man vielleicht Freude an den ewig langen Sätzen. Und, ja, mit einem gewissen Knobeleifer geht man dann daran. Ja, das ist doch, dann vergisst man sein ganzes Leben lang nicht.
Deutschland steht nach wie vor, auch nach 10 Jahren, immer noch unter PISA-Schock, möchte ich es mal so sagen. Und die Politiker diskutieren hin und her und vor und zurück, was denn jetzt wohl der richtige Weg des Lernen wäre. Eine Möglichkeit ist eben, die Schule zu verkürzen und denselben Stoff in kürzerer Zeit zu machen, was angeblich Lernen erleichtern soll. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Ergebnis der PISA-Studie und der Umsetzung von Montessori-Pädagogik in diesem Land? Können Sie dazu was sagen?
Ja, da kann ich ganz gern etwas dazu sagen. Und zwar bin ich vor ein paar Jahren in Finnland gewesen. Wir hatten einen Montessori-Europe-Kongress in Schweden und da haben wir mit einer kleinen Gruppe von Montessori-Leuten einen Umweg gemacht über Finnland und haben dort 5 Schulen besucht. Und zwar
staatliche Schulen, oder?
Das waren alles staatliche Schulen. Und wir haben sie nur da rausgesucht, dass sie eben in Helsinki oder um Helsinki herum waren, weil wir nicht so viel Zeit hatten, durchs Land zu fahren.
Also eher Zufallsprinzip.
Ja, genau. Und dort waren wir total überrascht, dass wir Montessori-Prinzipien in diesen staatlichen finnischen Schulen angetroffen haben. Also, es gab dort die Gemeinschaftsschule und zwar nicht die Differenzierung und dieses Auswahlsystem nach der 4. Klasse mit 10 Jahren der Kinder, sondern dort bleiben sie alle zusammen bis zum Ende der 9. Klasse. Also Gemeinschaftsschule, das heißt Normalbegabte, Hochbegabte und nicht zu sehr Begabte in einer Schule bis zum Ende der 9. Klasse. Und dann dass es eben dort Prinzipien gab, dass es auch altersgemischte Gruppen gab und dass es auch diese Form der selbstständigen Arbeit gab. Also Montessori-Prinzipien. Und wir haben gemerkt, dass dort die Motivation der Jugendlichen und auch der Kinder ganz hoch gehalten wurde und dass das den Erfolg ausgemacht hat.
Wie hat denn Finnland bei der PISA-Studie abgeschnitten?
Die haben sehr gut abgeschnitten. Ich kann Ihnen jetzt die Prozentzahlen nicht sagen, weil auf welcher Stelle sie waren, aber sie waren
in allererster
und zweiter Stelle.
Und ich würde gerne, mir ist was eingefallen dazu. PISA-Schock damals und jetzt G8, was wir alles davon hören, auch aus dem Freundeskreis. Mir kommt es so vor, Herr Miller, Sie werden es kennen, Hörerinnen und Hörer werden es kennen, es ist Weihnachten, man isst sehr viel, man isst am 2. Tag, 3. Tag immer noch so viel und irgendwann hat man den Bauch dermaßen voll. Und jetzt, was kann ich da tun? Und dann kommt man nur auf Ideen, noch irgendwas zu essen, was einem diesen blöden Zustand vielleicht verändern könnte. Ja, nicht nur einen Schnaps trinken, sondern irgendwo was essen. Und das ist genau das Falsche. Und mir kommt es aber, Madonna, man muss warten. Ja, man muss einfach warten und jetzt erstmal dem Magen und dem Darm Ruhe geben, dem ganzen Organismus.
Einen Spaziergang machen.
Ja, alles so etwas. Und mir kommt es vor, das, was man da gemacht hat, ist vielleicht jetzt zugespitzt gesagt. Ja, da war ein Schock, wir sind ja die Größten weit und breit und sonst was. Und jetzt waren wir es plötzlich nicht. Und jetzt hat man nur immer noch mehr vom Gleichen gemacht. Noch mehr in die Hirne reinstopfen. Ja, und genau das Gegenteil wäre der Fall. Mal ein, jetzt im Augenblick berühmtes Wort da, ein Moratorium. Ja, einmal ein Nachdenken, ein jetzt nicht so viel reintun, sondern eher etwas kommen lassen und auf Signale auch von den Kindern und Jugendlichen warten, was die wollen. Das wäre eigentlich angesagt gewesen. Da kommen wir vielleicht auch noch hin.
Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie es an einer Montessori-Schule zugeht, wie die Kinder lernen, Erziehung zum Frieden. Und aber welche Rolle spielen jetzt die Papas und Mamas von den Kindern? Ich meine, schaue ich dem einfach zu als Eltern und freue mich dran, dass mein Kind ganz toll lernen kann? Wie bin ich da als Eltern gefordert, wenn mein Kind an einer Montessori-Schule ist?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die uns auch öfter gestellt wird, weil die Eltern sind an einer Montessori-Schule sehr gefragt. Ihre Mitarbeit, ihr Mitdenken und ihr Mitgehen auf diesem anderen Weg des Lernens. Und ich würde ganz gern einmal aus dem Buch Kinder sind anders von Maria Montessori eine Stelle vorlesen über die Eltern. Zitat: Die Eltern sind die Wächter des Kindes, aber nicht seine Bauherren. Sie müssen es pflegen und beschützen im tiefsten Sinne dieser Worte, gleich einem, der eine heilige Aufgabe übernimmt, die über die Anliegen und Begriffe des äußeren Lebens hinausreicht. Die Eltern sind übernatürliche Wächter, wie die Schutzengel, von denen die Religion spricht. Und sie unterstehen ausschließlich und unmittelbar dem Gebot des Himmels, sind stärker als alle menschliche Autorität und mit dem Kind durch Bande vereint, die unlösbar sind, mögen sie auch unsichtbar sein. Zu dieser Aufgabe müssen die Eltern die Liebe, die von der Natur ihnen in die Seele gelegt wurde, läutern, und sie müssen verstehen, dass diese Liebe der bewusste Teil eines noch tieferen Gefühls ist, das nicht durch Egoismus oder Trägheit des Herzens verdorben werden darf. Das heißt, Eltern müssen im Grunde lernen, dass ihr Kind in der Montessori-Schule nicht das gerade macht, was sie denken, was für das Kind richtig ist. Das ist manchmal nicht so einfach, sowohl für Eltern als auch für Pädagogen. Das heißt, aus dieser Macherrolle herauszukommen in eine Beobachterrolle.
Auch Begleiter?
Und Begleiter, natürlich Begleiter und Berater. Und die Montessori hat das einmal mit einer Parabel ziemlich drastisch ausgeführt. Und zwar ist das die Parabel von der Froschmutter.
Wie geht die?
Die sagt, ihr, in einem Vortrag hat sie das gesagt, ihr Erzieher, Eltern, ihr Lehrer, ihr seid wie die Froschmutter. Die Froschmutter sagt ihren kleinen Kaulquäppchen, die da im Wasser herumschwimmen, liebe Kaulquäppchen, kommt da raus, auf die Wiese, in die Sonne, zu eurer Mutter. Eure Mutter weiß, was für euch gut ist. Ja. Jeder, der das weiß, was ein Kaulquäppchen braucht, der weiß, dass es das Wasser braucht und nicht die Wiese. Und der weiß, dass es den Kaulquäppchen nicht gut täte, wenn sie da rauskämen. Und dann sagt die Montessori, und die war ja sehr lebendig und sehr temperamentvoll. Und wenn man das in Italienisch liest, geht einem ein Schauer noch den Rücken runter. Sie sagt, und ihr seid genau wie diese Froschmutter. Ihr meint zu wissen, was für euer Kind gut ist. Und ich sag euch mal zwei Beispiele. Und zwar, wie habt ihr es denn in der Hand gehabt, wann euer Kind anfing zu sprechen? Und da kann ich jetzt von mir sagen, als mein älterer Sohn so 2 Jahre alt war.
Sie haben 4 Kinder.
Oder so,
ja.
Der Da habe ich ihn immer angeredet, Mama, Papa, das sollte er doch mal sagen. Und er hat mich immer angelächelt und hat nichts gesagt. Und irgendwann machte er den Mund auf und sagte, Auto. Ja, da war ich platt. Also ich habe es nicht in der Hand gehabt, wie die Montessori sagt. Und auch beim Laufen lernen haben wir es als Erwachsene, als Eltern nicht in der Hand, wann unser Kind anfängt zu laufen.
Ja. Und jetzt darf ich vielleicht noch was von der Seite her sagen. Das klingt ja vielleicht ein bisschen sehr übertrieben, das kann man jetzt sagen. Also mit der Froschmutter und den Kaulquappen, wir sind ja keine Frösche. Aber dieser Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern, das muss man sich wirklich mal überlegen, der besteht wirklich auf ganz vielen Gebieten. Und es ist etwa bekannt, vom Stoffwechsel her, Kinder brauchen eine ganz andere Ernährung als Erwachsene, oder sagen wir jetzt als alte Menschen dann. Alte Menschen etwa sollten gar nicht viel Milch trinken, eher Joghurt zum Beispiel. Kinder brauchen Milch. Kinder mit 2, 3, 4, 5 Jahren lieben Nudeln, lieben Pommes, ja, da sagen dann ernährungsbewusste Erwachsene, das ist ja furchtbar, habe ich alle schon in der Beratungsstelle gehabt, ja. Und dann habe ich gefragt, ja, und wie ist das, was sagt denn der Kinderarzt? Ja, der sieht überhaupt kein Problem. Ja, aber wieso denn? Ja, das darf doch nicht sein. Und da zu sehen, Kinder haben einen ganz anderen Stoffwechsel als beispielsweise ganz, oder ältere Menschen über 60, sagen wir. Und so ist es aber in vielen anderen auch. Und mit dem Lernen und all das, worum es hier geht, ja, wir Erwachsenen, wir ticken anders, wenn wir eine Sprache neu lernen, machen wir das völlig anders als Kinder das machen. Ja, und deswegen ist es so wichtig, aber dass wir uns versuchen, möglichst stark einzustellen auf das, wie es beim Kind ist.
Ist denn eine Montessori geprägte oder eine Montessori Schule oder ein Montessori Kindergarten, ist es für jedes Kind was?
Ja, das ist auch eine Frage, die wir ganz, ganz häufig hören. Also ich bin seit 1978 in der Montessori-Arbeit und ich habe noch kein Kind gesehen und noch keinen Jugendlichen, der nicht geeignet gewesen wäre für die Montessori-Arbeit. Aber ich habe schon mehrere Erwachsene gesehen, die diesen Umstieg in dieses andere Lernen, in diesen anderen Weg des Lernens für sich nicht nachvollziehen konnten.
Erklären Sie das bitte genauer.
Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Kind auf der Montessori-Schule habe, dann höre ich von Nachbarkindern, die auf einer staatlichen Schule sind, die können bis zum Dezember in der ersten Klasse gewisse Buchstaben, die können dann schon lesen. Ein Montessori-Kind muss nicht bis Dezember lesen können. Es lernt ganz andere Dinge. Und wenn ich da unsicher bin, dann sage ich mir, ja, meine Güte, mein Kind kann das noch nicht. Es hat aber dafür schon ganz andere Dinge gelernt, die dieses Nachbarskind vielleicht noch nicht kann. So, das meine ich damit, dass man eben nicht das vergleichen kann, diesen Weg mit dem Weg an den staatlichen Schulen. Und das macht manchen Eltern Angst. Und da ist es sehr wichtig, dass die Eltern mit der Schule einen engen Kontakt pflegen. Und das ist auch ein System, was uns sehr, sehr wichtig ist, dass wir guten Kontakt zu den Eltern haben, dass wir alle 6 Wochen Elternabende haben in den Klassen, dass wir sehr viele Einzeltermine, Gespräche mit Eltern haben, ihnen anbieten, dass wir Auskunft geben, dass wir die Eltern auch hospitieren lassen, dass sie sehen können.
Hospitieren heißt, die Eltern sind einfach mal im Unterricht dabei.
Ja, die dürfen sich anmelden und sie kommen dann in die Klasse als Beobachter und können schauen, was ihr Kind in der Freiarbeit zum Beispiel macht. Das alles ist sehr, sehr wichtig, dieser enge Kontakt zwischen Eltern und Schule und Montessori-Schule.
Und ich erinnere mich, Elternabende bei mir an der Schule waren einmal im halben Jahr, ja, und die Eltern durften eigentlich gar nicht in den Unterricht gehen.
Ja, genau. Und das ist eben etwas, was natürlich sehr kontraproduktiv ist, wenn man engen Kontakt miteinander haben will. Es ist sehr wichtig, dass die Eltern das sehen, was ihr Kind macht, wie es arbeitet, wo es seine Schwierigkeiten hat oder wo es seine Stärken hat. Und das ist ein sehr lebendiger Prozess. Und an den Montessori-Schulen sind die Elternabende oder auch die Elternmitarbeit in der Schule als Elternbeirat, aber auch so, ganz, ganz wichtige Elemente dieser Schule. Und die Kinder sind auch stolz, wenn ihre Eltern in die Schule kommen und wenn sie auch dort mitarbeiten. Denn es gibt auch eine Möglichkeit, als Eltern dann mitzuarbeiten an der Schule.
Ja, und ich möchte hier noch etwas ansprechen bei diesem hochwichtigen Thema mit den Eltern. Von der Angst in den Eltern. Jetzt gar nicht, ich will hier gar nicht heftig psychologisch ausholen. Ich möchte ein Erlebnis berichten, was ich vor vielen Jahren hatte. Und zwar kamen Eltern mit einem körperbehinderten Kind. Ich habe damals im Kinderzentrum gearbeitet, für behinderte Kinder war das. Und sie sagten, das Kind war 2,5 Jahre alt, konnte nicht laufen. Und sie machten sich Riesensorgen überhaupt um alles in der Entwicklung. Und sie sagten, wie können wir die kleine Petra oder wie sie hieß, motivieren? Herr Doktor kam dann noch, ja, und das war so etwas, ich war da sehr unter Druck gesetzt als Experte. Herr Doktor, jetzt sagen Sie uns, wie geht das? Ich stotterte etwas rum, versuchte hier was zu erklären, da was und wusste, ja, das ist eigentlich, das ist eine wichtige Frage, aber gleichzeitig, Mensch, meine Güte, dieses Kind, und was machen die Eltern sich für Sorgen und weiß ich was und so. Ja, und ich merkte, die Eltern waren unzufrieden, ja, es war wirklich nicht einfach. Ja, und dann plötzlich, das Kind war auf dem Boden da irgendwie gewesen, dann schauen wir uns um, ja, frustriert ein bisschen alle miteinander, weil ja nichts richtig rübergekommen war. Ja, und die kleine Petra war weg. Die war einfach nicht da. Das körperbehinderte Kind. Wir schauten in den Vorraum, nichts. In dem langen Flur, der dort war, nichts. Petra war weg. Ja, wir sind etwas kopflos rumgerannt dann. Und dann, 5 Meter weiter, ging zum anderen Zimmer ein Vorraum. Und von dem Vorraum gingen wieder 2 Zimmer. Und am Eingang des einen Zimmers, wo auch eine Erwachsene sogar drin saß am Schreibtisch, eine Ärztin, da waren irgendwie Bauklötze, eine Kiste. Da saß die kleine Petra seelenruhig und spielte da herum. Und dann konnte ich mir nicht ganz verkneifen, zu den Eltern zu sagen, ja, sagen Sie mal, was meinten Sie mit Motivation? Die ist doch motiviert. Ja? Und das ist ein so wunderbares Beispiel gewesen. Die war motiviert, etwas zu machen. Die ist so weit gekrabbelt mit ihrer Körperbehinderung. Sie wollte was entdecken von der Welt. So wie es typisch ist für Kinder mit 2 Jahren, mit 2,5 Jahren. Hat sie wunderbar gemacht, aber eben nicht nach dem System, was die, wenn es die schlauesten Fachkräfte und die besten Eltern der Welt wären, sich ausgedacht hätten. Das ist Motivation von innen heraus. Und da haben wir alle möglichen schwierigen Erfahrungen gemacht als Kinder selber. Und es kostet Mut, uns darauf einzulassen, dass es anders gehen kann.
Jetzt haben Sie richtig Appetit auf Montessori gemacht. Wohin wenden sich jetzt Leute, die jetzt dieser Sendung zugehört haben? Was wäre mal so eine Möglichkeit, wo die sich informieren können? Also einmal haben Sie ja ein Buch geschrieben, das nennt sich ja auch eine Orientierungshilfe. Das Buch nennt sich ja Montessori, das Richtige für mein Kind, wie der Titel dieser Sendung. Man kann das Buch beziehen über den Kösel Verlag. Jetzt wird hier kräftig geblättert, wo denn die Informationen sind. Also einmal das Buch Montessori, das Richtige für mein Kind, im Kösel Verlag erschienen. Sie können sich aber auch die Daten des Buches beim Radio Horeb Hörerservice nochmal erfragen, den Buchtitel, wenn Sie jetzt nicht einfach mitschreiben konnten. Ich habe in diesem Buch eine Adresse mal rausgeschrieben im Internet. Das ist der Montessori Dachverband. Also schreibt sich einfach montessori-dachverband.de. Dort werden Sie wahrscheinlich erste Informationen finden. Das Ganze gibt es auch für Bayern.
Ja, das ist also der Montessori-Landesverband. Und zwar sitzt der in München in der Nähe des Hauptbahnhofs. Und ich kann mal die Telefonnummer durchgeben.
Das würden wir alles beim Radio Horeb Hörerservice hinterlegen.
Okay, wunderbar. Und dort kann man anrufen und kann sich erkundigen. Es gibt eine Montessori-Bildungsakademie, die habe ich mitgegründet und bin auch im Leitungsteam. Dort können Lehrer oder auch Eltern sich montessorisch fortbilden. Diese Montessori-Bildungsakademie heißt mobil und ist auch im Internet zu finden.
Für wen haben Sie denn jetzt Ihr Buch geschrieben, Montessori, das Richtige für mein Kind? Für Fans von Montessori?
Also das Ganze, was Sie ja nicht gesagt haben, Montessori, das Richtige für mein Kind, da haben wir ein Fragezeichen dahinter gesetzt. Das heißt, das ist für uns eine Frage gewesen, die uns immer wieder gestellt wurde von Eltern, aber auch von Kollegen. Und Der Küssel Verlag wollte, dass wir es für Eltern schreiben. Aber ich denke, auch Kollegen finden darin Informationen, die ihnen helfen können. Einfach mit dieser Frage, ist denn Montessori das Richtige, auch jetzt für mich als Lehrerin, können Sie auch darin finden.
Also das Buch beantwortet aber auch die Frage, die wir jetzt zuletzt in der Sendung hatten, ist Montessori das Richtige für mich als Mutter oder als Vater?
Ja, genau, ganz genau. Das genau. Wäre eben sehr wichtig, das in Ruhe zu lesen. Und dann kann man ja auch nachfragen, also man kann auch an Schulen, an Montessori-Schulen im Vornherein schon mal hospitieren. Man kann auch sich zu Informationsveranstaltungen melden, dass man wirklich herausfindet, ist das der richtige Weg für mein Kind.
Und es ist so, wir sind ein bisschen traurig gewesen über diesen Titel, der gibt was sehr Wichtiges wieder, aber nur eine Seite. Wir hätten gerne auch einen Titel gehabt, wo Lehrerinnen und Lehrer sich angesprochen hätten. Insofern sind wir sehr glücklich, dass hier gerade bei den Anfragen jetzt während der Sendung, dass es zwei Lehrerinnen waren. Wir hätten es auch gerne genannt Montessori oder Geheimnis Montessori, das, was dahinter steht so. Und nicht nur so verengt etwas bezogen, was ist das Richtige für mein Kind, sondern überhaupt, was ist es auch für die Gesellschaft? Was stecken da für Fragen drin? Und das ist alles in dem Buch angesprochen, in einer Weise, die man, die nicht so, hochgestochen irgendwie ist. Aber Lehrkräfte könnten das sehr gut brauchen an den verschiedensten Schulen zum Nachdenklichwerden und Politiker, gerade Kultuspolitiker, erst recht.
Ihr Wunsch für Montessori in der Zukunft?
Ja. Und nicht nur für Montessori-Schulen dann, sondern wirklich für Kinder, für das Aufwachsen, wo ja Schule so ein zentraler Ort ist und dass dort weniger Angst herrschen muss. Und dass Kinder sich mehr mit dem, was sie mitbringen und was sie für Interessen haben, dass sie sich dort mehr gesehen fühlen können und begleitet fühlen und Zuversicht haben für ihren eigenen persönlichen Weg, aber in Abstimmung wirklich mit anderen, nicht mit dem Kopf durch die Wand.
Frau Müller-Hohagen, Ihr Schlusswort?
Wir bieten an der Montessori-Bildungsakademie auch Kurse an für Lehrer an staatlichen Schulen der verschiedenen Schularten. Und mein Wunsch wäre, dass diese wunderbare Pädagogik auch an staatlichen Schulen noch mehr Einzug halten könnte. Es gibt schon Kollegen, die an staatlichen Schulen arbeiten mit Montessori-Diplom, aber es sind noch wenige. Und ich wünsche mir für die Kinder und die Jugendlichen in unserem Land, dass sie noch mehr davon profitieren können, von dem, was die Maria Montessori vor 100 Jahren schon bemerkt hat.
Herzlichen Dank, dass Sie bei uns in der Sendung waren und dass Sie uns den Zugang eröffnet haben zu Maria Montessori und ihrer Pädagogik. Herzlichen Dank, liebes Ehepaar Müller-Hohagen.
Ja, vielen Dank Ihnen.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn Sie diese Sendung in voller Länge noch einmal hören wollen, dann sind Sie dazu eingeladen. Heute in unserem Nachtprogramm wird diese Sendung wiederholt. Wenn Sie aber nicht aufbleiben wollen nachts, sondern lieber schlafen, dann können Sie sich auch eine CD dieser Sendung bestellen. Bei unserem Radio Horeb CD-Dienst, zum einen telefonisch über die Rufnummer 08323 967 5120. Da können Sie sich eine CD telefonisch bestellen oder direkt von unserer Website www.horeb.org können Sie sich eine CD kostenlos bestellen. Ich erinnere daran, Radio Horeb und auch der CD-Dienst sind rein spendenfinanziert. Sie können sich denken, was das bedeutet. Wenn Sie noch Fragen zu dem Buch haben, Montessori, das Richtige für mein Kind? Es ist erschienen im Kösel Verlag. Wenn Sie dazu mehr Informationen möchten, auch zu den Adressen, die jetzt gerade genannt wurden, der Radio Horeb Hörerservice steht dazu zur Verfügung. Zum einen wieder www.horeb.org. Dort sind zu dieser Sendung die Informationen hinterlegt oder am Telefon 08323 967 5110. Ich wiederhole 08323 967 5110. Es bedankt sich und verabschiedet sich Dominik Miller.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.